Heute geht es um Quantencomputer, was diese Computer von normalen Computern unterscheidet und ob vielleicht auch die menschliche Intelligenz irgendwie in der Quantenwelt verankert ist. Hallo, liebe Leute, heute geht es um Quantencomputer. Und deswegen haben wir heute eingeladen einen Experten, Herrn Professor Dr. Guido Burkhardt. Er ist theoretischer Physiker für Quantenphysik und Quanteninformation. Hallo, Herr Burkhardt.
Hallo, Herr Kantefeder.
Sie kennen sich also gut aus mit Quantencomputern. Haben Sie einen mitgebracht?
Ich habe keinen selber, aber in einem gewissen Sinn habe ich hier ein Handy. Mhm. Und damit kann man heute auf die Cloud gehen und einen Quantencomputer ansteuern. Also man kann einen Quantencomputer benutzen.
Es gibt also welche?
Es gibt welche, die haben noch nicht so viele Bits. Die haben 5 Qubits.
Also 5 Bits.
5 Bits kann man umsonst benutzen. Man kann auch mehr. Es gibt auch den ersten kommerziellen Quantencomputer. Bis zu 20 Bits kann man da benutzen, wenn man sich entsprechend einkauft.
Ist das so ein Taschenrechner, den man so immer dabei haben kann?
Also wie gesagt, der Quantencomputer selber ist ziemlich groß. Der würde wahrscheinlich nicht in diesen Raum passen. Ach so. Es ist ein ziemlich großes Gerät, aber man muss den ja nicht dabei haben. Man kann den übers Netz, über das Internet ansteuern.
Gut, zu den Quantencomputern kommen wir dann gleich noch im Detail, was die können und was sie nicht können. Vielleicht fangen wir erstmal an mit den Basics, was ein Computer überhaupt ist. Ich habe hier mal einen Abacus dabei. Das ist ja sozusagen die erste Rechenmaschine, die der Mensch hatte. Und die Standardcomputer, die stelle ich mir immer so vor, dass das eben einfach nur sehr schlaue oder nicht schlaue, sondern sehr komplizierte Rechenmaschinen sind. Die können sehr gut speichern, sie können vergleichen, sie können suchen mit den Suchmaschinen und sie können auch irgendwas rechnen natürlich. Aber können diese Rechner, die kommerziellen, die wir haben, heute eigentlich schon was verstehen oder sind das einfach Maschinen?
Eigentlich kann man sagen, dass die heutigen Rechner immer noch genau dasselbe machen wie der Abacus.
Ah ja,
die machen
genau.
Das einfach sehr effizient und es sind sehr viele Speichereinheiten auf sehr kleinem Raum. Und die machen genau das. Die Frage, ob der Computer dann etwas versteht, ist, glaube ich, umstritten. Ich würde eher sagen, nein. Es ist vielleicht ein Teil des menschlichen Verstehens wir haben ja auch Computer, die jetzt lernen können. Das heißt, die durchlaufen einen Prozess wie ein Kind, was lernt. Also gewisse menschliche Eigenschaften hat sich der Computer heutzutage angeeignet. Ob das wirklich Verstehen bedeutet, weiß ich nicht. Und ich glaube, noch eine schwierigere Frage ist, ob es so eine Art Bewusstsein gibt.
Da gibt es diesen Turing-Test. Besteht denn jetzt endlich mal ein Computer?
Also so wie ich weiß, besteht den Turing-Test. Also vielleicht muss man erklären, der Turing-Test bedeutet, dass ein Mensch entscheiden soll, ob sein Gegenüber ein Computer ist oder ein Mensch. Mhm. Und man sieht natürlich dann den entsprechenden Menschen oder Computer nicht, sondern man ist nur über eine Tastatur und einen Bildschirm verbunden. Und das auf der anderen Seite könnte ein Mensch sein oder ein Computer. Und ich glaube, der Turing hat das damals eben Mitte letzten Jahrhunderts eben aufgestellt, um zu entscheiden, ob ein Computer wirklich intelligent ist. Und ich glaube, bis heute besteht kein Computer diesen Test. Es gibt immer wieder Versuche, das zu machen. Und ich glaube, es gab auch schon vor vielen Jahren eine Art Euphorie in der künstlichen Intelligenz, wo man geglaubt hat, dass man das ganz einfach erreichen kann. Aber so einfach scheint es eben nicht zu sein.
Aha, das heißt also, der Turing-Test, der ist noch nicht bestanden. Das ist noch ein weiter Weg bis zu einer zumindest imitierenden menschlichen Intelligenz aus heutiger Sicht. Ist das denn nur ein gradueller Übergang oder dass man mehr Komplexität braucht, noch mehr kompliziertere Computerchips oder ist da noch eine neue Qualität bis zur menschlichen Intelligenz?
Also ich glaube nicht, dass ich die Antwort auf diese Frage weiß, aber wenn ich mit meinem Sprachassistenten auf dem Handy spreche, dann habe ich das Gefühl, dass noch ein großer Weg ist.
Ein weiter Weg ist
bis zur wirklichen Intelligenz. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir ein Gespräch führen, dass das Gegenüber nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch spontan neue Ideen hervorbringt. Also zum Beispiel, dass und die dann irgendwie ins Gesprächsthema reinpassen. Ich denke, das ist, davon sind wir noch relativ weit entfernt. Ich würde nicht sagen, das ist unmöglich.
Also. Herr Burkhardt, es gibt ja inzwischen doch Computer, die Spiele besser spielen können als Menschen. Also zum Beispiel Schach. Ist das jetzt Intelligenz?
Ich würde nicht sagen, dass das Intelligenz im landläufigen Sinn ist, wie wir es verstehen. Natürlich, es ist eine sehr spezielle, sehr spezialisierte Fähigkeit, etwas sehr gut zu beherrschen. Das Schach gibt es ja schon über 10 Jahre. Ich glaube, vor mehr als 10 Jahren wurde der Schachweltmeister von einem Computer geschlagen. Und seit ein paar Jahren beherrschen Computer auch das Spiel Go so gut, dass sie die besten menschlichen Go-Spieler schlagen. Und das sind eben sehr schwierige Spiele für uns. Und lange hat man geglaubt, dass Computer das nicht so gut können. Das heißt, es ist schon erstaunlich, dass Computer eben hier stärker sind als Menschen. Trotzdem finde ich, dass diese Fähigkeiten immer noch sehr zielgerichtet sind. Also eine allgemein fähige künstliche Intelligenz, glaube ich, davon sind wir noch ziemlich weit entfernt.
Okay. Das ist also in engen Spezialgebieten, wo die Randbedingungen genau definiert sind.
Genau.
Also da sind die Computer gut. Okay, wir kommen jetzt mal zum Quantencomputer. Ich zeige hier nochmal meinen Abakus. Und der Grundbaustein eines Quantencomputers ist ein Quantenbit. Wodurch unterscheidet denn sich ein Quantenbit von einem Computerbit herkömmlicher Natur?
Also vielleicht kann ich das Bild des Abakus gleich hernehmen. Ja, also unser Quantencomputer, den wir schon haben, der hat weniger Speicherkapazität als dieser Abakus bisher. Wenn man zum Beispiel ein Bit nehmen würde, also man könnte zum Beispiel ein Bit nehmen, das wäre, wenn diese Kugel hier entweder links oder rechts steht, das ist ein Bit, das, man kann auch sagen 0 oder 1 oder ein Schalter ein oder aus. Und ein Quantenbit ist ein Bit, was nicht entweder links oder rechts steht, sondern in einer beliebigen Überlagerung von links oder rechts sein kann. Das heißt, das hat sozusagen ein Kontinuum an Positionen in einem Konfigurationsraum. Das kann also unendlich viele Einstellungen einnehmen.
Ja, aber das kann die Kugel auch. Ich kann die Kugel doch einfach hier ein Stück schreiben, noch ein Stück schieben.
Also das wäre dann ein sogenannter analoger Computer. Das haben die Leute auch probiert, mit solchen analogen Computern zu rechnen. Stellt sich aber heraus, dass die nicht mehr rechnen können als herkömmliche klassische Computer mit 0 und 1. Und das 0 und 1 hat einen großen Vorteil, dass man Fehler sehr gut korrigieren kann. Das heißt, wenn man sozusagen, wenn das Kügelchen ein bisschen von ganz links weg ist, dann weiß man immer noch, es müsste eigentlich links sein, man kann den Fehler korrigieren. Okay. Wenn das Kügelchen irgendwo sein darf und dann ein bisschen verrückt ist, dann hat man einen Fehler, den man nicht mehr korrigieren kann.
Okay, dann verstehe ich aber jetzt noch nicht den Unterschied zum Quantencomputer, wo Sie sagen, das wäre auch sowas wie ein Analogcomputer. Wo ist der Unterschied des Quantenbits?
Das Quantenbit ist immer noch ein Digitalcomputer, das hat sozusagen zwei unterscheidbare Einstellungen, links und rechts. Es kann aber sozusagen gleichzeitig links oder rechts sein, und wenn man es anschaut, wenn man es misst, dann ist es wieder links oder rechts. Man kann also diese Fehler, die da entstehen, die kann man dann digitalisieren, und damit kann man die Quantenfehler im Prinzip korrigieren.
Gut, aber wenn Sie sagen, die Kugel kann gleichzeitig links oder rechts sein, und ich will jetzt das Ergebnis von 1 und 1, da kommt ja 2 raus, wie wir wissen, ausrechnen, und der Quantencomputer sagt, es ist irgendwas zwischen 3 und 4 und ist gleichzeitig. Und erst im letzten Augenblick entscheidet sich der Quantencomputer, was richtig ist, nämlich dann eben 4. Also da ist ja dann so ein Zufall drin.
Also ich kann natürlich den Quantencomputer so programmieren, dass ich am Anfang das Qubit auch auf links setze, wo es auf bestimmt links ist, und dann würde es eine ganz normale Rechnung durchführen. Ja. Ja, und dann würde ich auch das Ergebnis mit Sicherheit wissen.
Okay.
Das will ich nicht unbedingt. Ja, dafür ist es zu schwierig, einen Quantencomputer zu bauen. Das kann ich auch mit einem normalen Taschenrechner machen oder mit so einem Abakus. Ich kann aber auch versuchen, gleichzeitig sozusagen zwei Rechnungen gleichzeitig durchzuführen, indem ich zum Beispiel die eine Kugel gleichzeitig links und rechts setze, kann ich sozusagen gleichzeitig 1 plus 1 und 2 plus 1 ausrechnen. Das Problem ist nur am Ende, wenn ich dann das Ergebnis auslese, dann kriege ich nur das eine Ergebnis oder das andere. Jetzt gibt es, und das heißt, das ist eigentlich auch schon der Grund, wieso Quantenrechner eben nicht irgendwelche, also das sind nicht Allzweckrechner, sondern für bestimmte Rechnungen, wie zum Beispiel Addition, also das, was man mit diesem Ding macht, ist der Quantenrechner nicht besonders geeignet.
Okay.
Sondern es gibt bestimmte Rechnungen, wo wir wissen, dass der Quantenrechner einen Vorteil hat. Und das sind oft Rechnungen, wo man über viele verschiedene Wege rechnen muss und am Ende ein bestimmtes Ergebnis herauskommt. Und ein Beispiel dafür ist die Primfaktorzerlegung von großen Zahlen. Mhm, also, das heißt, wenn ich eine große Zahl habe, die ein Produkt von zwei Primfaktoren ist, also von zwei kleineren Zahlen, und ich möchte diese kleineren Zahlen, diese Zerlegung herausfinden, dann ist das für einen klassischen Computer sehr schwierig. Also mit diesen Rechenschemen, die wir kennen, für den Abacus, aber auch für jeden Digitalrechner, den wir haben, ist es eben sehr schwierig. Und für den Quantenrechner wäre das ein vom Aufwand her sehr gut berechenbar, genauso wie addieren oder multiplizieren.
Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich meine, Sie haben eine große Zahl und möchten eine Primfaktorenzerlegung machen. Das haben wir in der Schule gelernt. Ja, das kann man dann klasse mit so einem ultrateuren Quantencomputer machen. Aber wozu? Wozu will ich denn eine Primzahlenzerlegung machen?
Also das ist tatsächlich so, dass diese Primfaktorenzerlegung, die hat eine Anwendung.
Okay.
Und zwar, die Anwendung ist aber nicht unbedingt konstruktiv, sondern eher destruktiv. Nämlich man kann die Primfaktorenzerlegung verwenden, um Verschlüsselungen aufzubrechen, Codes zu knacken. Mhm. Weil die oft darauf beruhen, dass mit klassischen Computern diese Zerlegung sehr schwierig ist.
Ist das die einzige Anwendung? Also das ist nämlich die Anwendung, die ich schon gehört habe, dass man damit Codes knacken kann.
Es ist die Anwendung, wo wir am besten wissen, dass es einen Vorteil gibt für den Quantencomputer. Es ist aber zum Glück nicht die einzige Anwendung. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig oder schade. Ich würde sagen, eine der wichtigsten Anwendungen, die es auch noch gibt, ist, also eine andere wichtige Anwendung ist die Suche in Datenbanken. Also wenn wir sehr große Datenbanken durchsuchen, dann hat der Quantenrechner einen Vorteil. Und was ich auch sehr interessant finde, vielleicht als Wissenschaftler, ist, dass Quantenrechner auch andere Quantensysteme effizient simulieren können. Dazu muss man wissen, dass die Welt grundlegend durch die Regeln der Quantenmechanik beschrieben wird. Und das macht es sehr schwierig, Dinge wie Festkörper und Atome und Moleküle zu simulieren. Und das hat tatsächlich sehr viele praktische Anwendungen, zum Beispiel in der Materialforschung oder in der Medizin, also wo man irgendwelche neuen Moleküle simulieren will, um zu schauen, ob die irgendwie für die Pharmakologie wichtig sind, ob die nützlich sind. Und diese Berechnungen sind sehr, sehr teuer, sehr, sehr langwierig und schwierig auf klassischen Rechnern. Und da haben die Quantenrechner tatsächlich ein gewisses Potenzial, eben effizient diese Probleme zu berechnen, weil sie selber quantenmechanisch nach den Regeln der Quantenmechanik funktionieren.
Okay,
also ich denke, das ist eigentlich eine der wichtigsten Anwendungen, würde ich sagen.
Also das sind also die Naturgesetze in der Welt des ganz Kleinen, der Atome und Moleküle und auch eben der Proteine. Und da kann der Quantencomputer das besser als normale Computer, die eher in unserer makroskopischen Welt mit den normalen Naturgesetzen arbeiten. Das heißt aber, dass Quantencomputer nicht nur einfach irgendwas besser können, sondern eigentlich vorstoßen in Gebiete, die mit normalen Computern vielleicht gar nicht zu erreichen sind. Das wäre also wirklich eine neue Qualität.
Ja, also ich denke, natürlich kann man mit normalen Computern auch versuchen, Moleküle zu simulieren oder Materialien zu simulieren. Und das geht auch, es ist nur sehr schwierig. Und vor allem, wenn die Systeme größer werden, werden diese Berechnung sehr schnell unmöglich. Also man kann mit einem klassischen Rechner alles berechnen, was man mit einem Quantenrechner auch berechnen kann. Mhm. Aber gewisse Probleme sind so schwierig, dass man sie in der Praxis nicht ausführen kann.
Okay.
Und da gibt es eben, ich glaube schon, dass es eine neue Qualität ist, dass die Quantenrechner gewisse Probleme, wie eben solche Simulationen, tatsächlich viel effizienter ausrechnen können als die klassischen Rechner. Also man spricht dann von der exponentiellen Skalierung bei den klassischen Rechnern, wo es dann praktisch unmöglich wird.
Also es geht steil auf, der Rechenaufwand geht dann in Jahre oder Jahrtausende und mit Quantencomputern kann man es in Stunden vielleicht noch machen. Das wäre diese exponentielle Skalierung.
Es gibt auch Hypothesen, dass tatsächlich im menschlichen Gehirn Quantenprozesse ablaufen und dass unsere Intelligenz auch tatsächlich mit Quantenprozessen zu tun hat. Ich würde sagen, dass diese Theorien sehr spekulativ sind, aber auch sehr interessant.
Das heißt, es könnte sein, dass der Quantencomputer notwendig ist, um eine menschenähnliche Intelligenz dann als Maschine zu bauen, wenn unser Gehirn tatsächlich auch in der Quantenphysik, in der Welt des ganz Kleinen und der Naturgesetze verankert ist. Allerdings bräuchten wir dazu dann Quantencomputer mit mehr als 4 oder 10 oder 20 Bits. Oder brauchen wir dann Milliarden Bits oder wo wird das realistisch?
Also ich denke, das bräuchten wir sowieso, wenn wir mit den Quantenrechnern etwas Nützliches anfangen wollen. Im Moment sind wir bei vielleicht 20 Bits und damit kann man schon interessante Experimente machen, aber ich denke, diese Aufgaben, die man mit so einem ganz kleinen Rechner, Quantenrechner ausführen kann, die könnte man alle auch noch klassisch mit einem normalen Rechner viel billiger und mit weniger Aufwand machen. Es gibt Überlegungen, ab welcher Anzahl von Bits tatsächlich ein Quantenrechner überlegen wäre. Es gibt ein Schlagwort, das heißt Quantum Supremacy oder Quantum Superiority, oder es gibt verschiedene Begriffe dafür. Und es gibt auch tatsächlich Computerfirmen, die schon angekündigt haben, dass sie das erreichen werden. Mhm. Google hat zum Beispiel angekündigt 2017, dass sie das erreichen würden in dem Jahr 2017. Sie haben
das
es nicht,
war letztes Jahr.
Sie haben es nicht geschafft. Das war vorletztes Jahr und sie haben es nicht geschafft. Ja, und man glaubt, dass diese Grenze, diese Schwelle so ungefähr bei 50 Qubits liegen wird.
So tief.
Wo man etwas machen kann, was ein klassischer Rechner nicht mehr nachvollziehen kann.
Aber sehen Sie mal, das sind doch auch 50 Kugeln ungefähr.
Man braucht nur sozusagen 2 hoch 50 Kugeln, also weil es eben exponentiell skaliert, um diesen Quantenrechner dann zu simulieren.
Ah, ja.
Das heißt aber noch nicht, dass diese Quantenrechner, die überlegen sind, dass die irgendetwas Sinnvolles, Nützliches machen. Die machen einfach irgendetwas, was wir mit klassischen Rechnern nicht mehr nachvollziehen können. Und der nächste Schritt wird natürlich sein, der viel wichtigere Schritt, dass sie dann auch noch etwas Nützliches machen. Mhm. Und dafür braucht man dann vielleicht noch mehr Bits. Also, und es ist ja tatsächlich ein Rennen, weil die klassischen Rechner und die Methoden, diese Quantenprozesse zu simulieren, auch immer besser werden. Wir wissen noch gar nicht, ob diese Quantenüberlegenheit jemals erreicht wird. Es könnte aber sein, dass es in den nächsten wenigen Jahren passieren wird.
Überlegenheit über normale Computer,
Computer.
Über uns.
Noch nicht.
Aha, aber trotzdem haben ja Computer zumindest nicht die emotionale Basis, die wir in den Jahrmilliarden oder Jahrmillionen der Evolution uns erarbeitet haben mit Machtstreben und Ähnlichem. Die Computer werden erstmal, solange wir es ihnen nicht beibringen, eher unsere Diener bleiben. Ich danke Herrn Burkhardt für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Da kommt also noch einiges auf uns zu und ich hoffe, ihr habt ein bisschen über Quantencomputer und die Ideen, die dahinter stecken, gelernt. Also keine Angst vor intelligenten Computern und da kommt noch viel Positives auf uns zu. Vielen Dank auch, Herr Burkhardt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut bitte hier.